Organisation, ich sag mal, zugeflogen. Dann sage ich mir, ach, das ist ja ein interessantes Thema. Dann beschäftige ich mich damit und dann denke ich mir irgendwie, das ist doch bestimmt auch für andere interessant. Und der Umstand, wie ich zu diesem Thema gekommen bin, also ich habe dann ein-, zweimal den Lothar Treder gehört in der Adventgemeinde Zentrum, in die wir normalerweise gehen. Und der hat dann am Anfang immer so einen Eingang, so eine Einführung irgendwie, ja, wer weiß, vielleicht ist das jetzt die letzte Predigt, die ihr von mir hört. Dann denke ich mal, meine Güte, so alt sieht der doch noch gar nicht aus. Aber ab einem Alter, dann denkt man da vielleicht schon dran. Und dann kam mir so der Gedanke, wenn ich jetzt wüsste, ich hätte nur noch eine Predigt, welches Thema würde ich denn dann eigentlich bringen? Ne, also ihr hört jeden Sabbat unterschiedliche Predigten. Was wäre denn wirklich irgendwie so ein Thema, da würde ich sagen, das ist wichtig, das würde ich dann meinen Mitmenschen mitteilen. Ich hätte also nur eine Nachricht für meine Mitmenschen, nur eine Botschaft. Diese steht mir dann nur zur Verfügung. Habe ich mal überlegt, was so wichtige Themen so in der Vergangenheit gewesen sind, die bei mir mal aufgeploppt sind, mit denen ich mich dann länger auseinandergesetzt habe, besonders als ich noch jünger war. Kein Alkohol trinken, Ellen White, bei Adventisten wichtiges Thema, himmlisches Heiligtum, ein Thema, welches erst in der letzten Woche bei mir wieder aufgepoppt ist, die Dreieinigkeit. Ich weiß nicht, ein theologisches Hochthema ist es schon, Predigtthema vielleicht nicht ganz so geeignet. Was mir hier aufgefallen ist, dass es fast nie gelingt, bei diesem Thema einen positiven Kontext aufzubauen. Es ist dann immer sehr, sehr kopflastig. Wir hatten letzte Woche einen Bibelstand, wir haben Bibeln verteilt in der Nähe der Konstabler Wache. Und dann kamen wieder Menschen, die vorbeigekommen sind und gefragt haben, wer ist Jesus Christus? Wer ist denn für euch Jesus Christus? Gut, ich habe schon gesehen, irgendwie, aha, sie kommen so eher, haben so südländisches Teint, also kommen wohl eher aus Arabien. Dann ist es schon klar, in welche Richtung diese Diskussion geht. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Und dann kommt sofort die nächste Frage. Ja, ist er denn auch Gott oder ist er nicht Gott? Hat man sofort eine Diskussion, die garantiert mindestens 15 Minuten dauert. Und man weiß, die Leute gehen irgendwie nicht, ich sag mal, friedfertig, einheitlich auseinander. Also sofort ist da wieder Diskussion auch mit Zeugen Jehovas. Und gerade, wie ich dargestellt habe, mit Muslimen. Und da habe ich mir gesagt, irgendwie, das ist ein Thema, da sind mir auch unterschiedliche Bibeltexte deutlich geworden oder zugespielt worden und dann irgendwie die einen sagen dann, hier steht das und die anderen, da steht das. Und da habe ich mir gesagt, irgendwie, okay, das ist irgendwie ein Thema, da werde ich mich dann nicht schwerpunktmäßig kümmern. Was mir irgendwie wichtig ist, dass es irgendwie so positive Botschaften gibt. Aber es wird auch einen kleinen Bezug geben zu diesem Thema, einen kleinen. Göttliche Verheißung für Überwinder. Was ist denn eigentlich eine Verheißung? Da habe ich mal gegoogelt, also mittlerweile gibt es ja diese Online-Dictionaries, man findet immer eine Definition. Als Prophezeiung, auch Weissagung oder Verheißung, bezeichnet man in religiösen Kontexten eine Prognose von Ereignissen in der Zukunft. Aber auch anbieten, es ist auch irgendwie so eine Art Angebot, finde ich aus juristischer Sicht relativ interessant. Kennt ihr denn irgendwelche Verheißungen aus der Bibel? Ja, Beispiel? Jesus kommt wieder, ist eine Verheißung. Weitere Verheißung. Gut, das ist normalerweise die Verheißung, die an Nummer 1 kommt. Die kam bisher immer Nummer 1, hier kommt Jesus, kommt bald wieder. Ich bin bei euch. Und das ist in der Tat so eine Verheißung, die nehme ich unheimlich gerne in Anspruch. Da sage ich mir, ich habe ja einmal die Predigt hier gehalten, da ging es um Angsthasen. Wovor muss ich Angst haben? Muss ich Angst haben? Nee, es gibt ja die Verheißung, ich bin doch bei euch. Da muss ich keine Angst haben. Und da muss ich dann wirklich sagen, bin ich sehr, sehr dankbar, dass Gott mich geführt hat, geleitet hat, sofern es ihm möglich war. Natürlich bin ich auch meine eigenen Wege gegangen, aber habe ich auch kapiert, okay, das war eigentlich nicht nötig. Ich habe BWL studiert, das war dann irgendwie auch nicht so einfach, da habe ich dann auch einige Umwege gemacht. Nach dem Studium gab es die Generation Praktikum. Das finde ich jetzt auch sehr interessant, in meiner neuen Stelle jetzt irgendwie, dann darf ich Personal einstellen. Im Jahr 2006 war es noch so, als ich mein Studium beendet habe, da waren sogar Uni-Absolventen bereit, kostenlos zu arbeiten. Generation Praktikum. Das stand in Bild, Spiegel, Stern in regelmäßigen Abständen auf der ersten Seite. Heutzutage, 14 Jahre später, was kann ich machen, damit du bei mir arbeitest? Ne, also irgendwie die Situation hat sich komplett geändert. Aber obwohl es damals so schwierig war, oder in der Situation schwierig, natürlich habe ich auch erstmal Praktikum gemacht, natürlich habe ich mich erstmal selbstständig gemacht, was auch nicht einfach war. Dann bin ich in den öffentlichen Dienst gegangen und irgendwie heutzutage merke ich auch, eigentlich danke Gott, dass das so gelaufen ist, weil es hat schon seinen Sinn gehabt. Damals habe ich mir die Frage gestellt, wieso ist das denn eigentlich so? Aber heutzutage erkenne ich, dass es eigentlich gut ist. Dann war ich auch damals eigentlich immer noch, ich bin eigentlich keiner, der seine Meinung zurückhält. Kennt ihr wahrscheinlich auch bei euch in der Gemeinde, da gibt es welche, die etwas zurückgehaltener sind, andere, die wieder etwas extrovertierter sind. Ich hatte erst in der letzten Woche eine Führungskräftequalifizierung, dann geht es auch so um Typologien von unterschiedlichen Persönlichkeiten. Und bei mir war es dann auch so irgendwie, aha, ich bin so etwas extrovertierter und etwas beziehungsorientierter. In der Vergangenheit habe ich da wahrscheinlich auch keinen Hehl drum gemacht, meine Meinung rauszuposaunen. Aber da merke ich auch irgendwie, okay, es hat mir eigentlich nicht geschadet. Und da bin ich Gott auch wieder sehr dankbar. Auch wieder diese Verheißung, irgendwie, ich bin doch bei euch. Und gerade auch bei der Partnerfindung, auch da bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich verheiratet bin. Ihr habt es mitbekommen, mein Sohn ist jetzt da, schläft normalerweise in der Predigt, das macht er auch jetzt. Wir haben relativ spät geheiratet und dann haben wir uns kennengelernt in Madrid und wir sind beide nicht mehr die Jüngsten. Ja, wie ist das denn dann, wenn man vor der Entscheidung steht und sagt irgendwie, okay, man ist Ende 30, man möchte ja auch Familie haben, aber gut, ich bin bei euch. Dann verlasse ich mich drauf und dann bin ich auch der festen Überzeugung gewesen, also wenn Gott will, dass wir dann irgendwie heiraten, der wird das schon irgendwie hinkriegen, auch wenn man etwas älter ist. Und heutzutage sind wir sehr, sehr glücklich, dass wir einen 7 Monate alten Sohn haben. Also auch da bin ich Gott sehr, sehr dankbar. Und gerade dieses Thema Partnerfindung, ich versuche das immer mal wieder zu sagen, das ist nicht einfach heutzutage, wenn es hier noch jüngere Menschen gibt, die Single sind. Das Kriterium, was ich mir seinerzeit gestellt habe, würde Gott mir auf die Schulter klopfen, wenn ich jetzt diese Entscheidung treffe. Also man betet natürlich und das ist irgendwie so ein wichtiges Kriterium und dazu würde ich eigentlich auch jedem raten. Gut, die Kinder sind noch am Malen. Wir haben schon angefangen, welche Verheißungen es aus der Bibel gibt. Was ist denn die größte Verheißung, die in der Bibel steht? Da muss man etwas nachdenken. Was ist denn so die größte Verheißung? Bitteschön.
Also für mich, dass Gott tatsächlich unsere Sünden ins Meer wirft.
Ja, dankeschön. Also Gott befreit mich von allen Sünden, wirft die ins Meer. Also da, wo ich sie nicht mehr finden kann, er befreit mich komplett. Ist auf jeden Fall eine große Verheißung. Ist es wirklich die größte Verheißung? Ich werde wiederkommen, euch zu mir holen. Dankeschön. Auch eine sehr große Verheißung. Also die Frage ist nicht einfach, sie ist noch nicht einfach, aber am Ende hoffe ich, dass ich das etwas aufklären kann. Die Bibel enthält, ich glaube, ich habe es irgendwo mal gelesen, über 1000 Verheißungen. Ne? Also irgendwie jeder kann hier wahrscheinlich eine Verheißung. Was ist denn die erste Verheißung, die in der Bibel steht? Ist auch eine Verheißung, ist richtig. Ist die zweite, also sehr, sehr nah dran. Gut, ich lade euch ein, mit mir die Bibel aufzuschlagen. Die Frage ist vielleicht auch interessant, von wem kommt denn eigentlich die erste Verheißung? Verheißung haben wir vorhin definiert. 1. Mose 3, die Verse 4 und 5. 1. Mose 3, die Verse 4 und 5. Da sprach die Schlange zum Weibe, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Also ich ziehe jetzt ganz ab auf die Sache, ihr werdet sein wie Gott. Erstmal die Verheißung, die kam nicht von Gott, sondern die kam von der Gegenseite. Aber letztendlich, es hat auch einen gewissen Charme. Das müssen wir noch irgendwie zugeben. Deswegen auch die Hollywood-Filme. Wir sehen immer Menschen, die viel können, die viel mehr können. Und wenn man mir ein Angebot macht, ich kann alles, ich bin wie Gott, der die Welt geschaffen hat, das ist ja schon eine ziemlich große utopische Verheißung. Also auf jeden Fall ist es hier die erste Verheißung, die in der Bibel steht, natürlich nicht von Gott, sondern von der Gegenseite. Aber man kann auch nachvollziehen, dass es einen gewissen Charme hat. Und es gibt aber auch eine Gegenleistung, die dafür erbracht werden musste. Man musste ja von diesem Baum essen oder man hatte von diesem Baum zu essen und das hatte dann auch gewisse Konsequenzen, unmittelbare und dann eben auch spätere bis heute hinein. Und diese Sache mit dem Haschen nach mehr, ich möchte jetzt irgendwie dieses Gute in diesem Moment für mich in Anspruch nehmen, ohne darauf zu achten, was später kommt. Ich glaube, zweimal bei den letzten zwei Predigten habe ich schon über den Sündenfall gesprochen, da waren es noch andere Beispiele, da ging es einmal um die Wahrheit und da ging es einmal noch um etwas anderes. Und hier sind wir wieder beim Sündenfall, ihr werdet sein wie Gott. Und damit tun wir Menschen uns unheimlich schwer. Also irgendwie ist das unheimlich charmant. Ich sehe Fußballspieler, die erfolgreich sind. Boah, das würde ich auch gerne tun. Was wäre ich bereit dafür zu geben, wenn ich erfolgreicher Fußballer wäre, wenn ich Superstar wäre? Da gibt es so einige. Und gerade dieses Abwägungsverhältnis, das will ich haben. Diesen Nutzen nehme ich in Kauf und das bin ich bereit zu geben. Oder ich gebe diesen Nutzen hin, um etwas Kurzfristiges zu bekommen. Das sehen wir relativ häufig in der Bibel. Ist aber auch für uns, glaube ich, nichts Spektakuläres oder nichts Fremdes. 1. Mose 25 ab Vers 19, da haben wir auch ein sehr gutes Beispiel. Da geht es um Esau, Jakob und eine Linsensuppe. Da sehen wir auch wieder einmal eine Einschätzung, was vorteilhaft ist, was nachteilhaft ist. 1. Mose 25 ab Vers 29. Und Jakob kochte ein Gericht, da kam Esau vom Feld und war müde. Und sprach zu Jakob, lass mich essen, das rote Gericht, denn ich bin müde. Daher heißt er Edom. Aber Jakob sprach, verkaufe mir heute deine Erstgeburt. Esau antwortete, siehe, ich muss doch sterben, was soll mir da die Erstgeburt? Jakob sprach, so schwöre mir zuvor, und er schwor ihm und verkaufte so Jakob seine Erstgeburt. Also seinen Erstgeburtssegen für eine Linsensuppe. Wieder einfach eine sehr große Verheißung. Esau, du bist der Erstgeborene. Das ist eigentlich eine super Verheißung für die Zukunft. Und dann verzichtet er in diesem Moment auf die Verheißung für eine Linsensuppe. Nächste Beispiel, David und Bathseba, 1. Könige 15, Vers 4 und 5. David, einer, der sehr viele Verheißungen von Gott in Anspruch genommen hat, aber natürlich auch nicht alles richtig gemacht hat. Allein über David könnte man wahrscheinlich eine ganze Predigt füllen oder einen ganzen Tag abhalten. 1. Könige 15, Verse 4 und 5. Denn um Davids Willen gab der Herr, sein Gott, ihm eine Leuchte zu Jerusalem, dass er seinen Sohn nach ihm erweckte und Jerusalem erhielt. Weil David getan hatte, was dem Herrn wohlgefiel und nicht gewichen war von allem, was er ihm gebot, sein Leben lang, außer in der Sache mit Uriah, dem Hethiter. Das war der Fehler, den David gemacht hat. Aber David wusste, Gott ist ein Gott der Verheißungen. Er hat darauf vertraut. Hier lesen wir auch, dass Generationen später durch diese Verheißung gesegnet worden sind. Aber einen Fehler hat er auch gemacht. Und da denkt man sich irgendwie, einer, der so nah bei Gott ist und macht dann hier diesen Fehler. Was setzt du denn diese große Verheißung aufs Spiel? Denn es hatte ja letztlich auch persönliche negative Konsequenzen für David. Also, ich fasse noch einmal kurz diesen Gedanken zusammen. Was ist die größte Verheißung? Erstmal objektiv gesehen, aus menschlichen Empfinden auch so sein zu Gott, das wäre ja erstmal nicht verkehrt. Dafür wäre man durchaus bereit, etwas zu investieren. Wir haben eine sehr große Sehnsucht danach, so zu sein wie Gott. Aber wie ist das heute? Wie gehen wir damit um? Und dieses Predigtthema, das hat sich bei mir eingepflanzt, eigentlich schon, als ich noch zur Schule ging. Und zwar damals gab es dann auch wieder eine Hollywood-Serie, in diesem Fall Raumschiff Enterprise. Und damals, okay, einige nicken, kennen sie also auch. Und da gab es dann auch eine Situation, der Kapitän eines Raumschiffes, also eines Weltraumschiffes, diskutierte da mit einem gottähnlichen außerirdischen Wesen. Und das außerirdische Wesen hat gesagt, also ihr Menschen, nee, das ist unzureichend. Ich glaube, man muss euch platt machen. Nee, also ihr macht euch entweder selbst platt oder irgendwie, ihr müsst eben vernichtet werden. Und dann diskutieren die darüber, was der Mensch doch eigentlich ist, ob es denn richtig ist, dass die Menschheit gerettet wird oder nicht. Und da gab es dann ein Zitat. Welch ein Meisterwerk ist der Mensch, wie edel durch Vernunft, wie unbegrenzt an Fähigkeiten, in Gestalt und Bewegung, wie bedeutend und würdig, im Handeln ähnlich einem Engel, im Begreifen wie ähnlich einem Gott. Und da weiß ich noch, ich war noch etwas jünger. Meine Mutter kam dann gelegentlich, Moment mal, diese Serie, also diese Folge habe ich schon 2-3 Mal gesehen. Aber an dieser Stelle habe ich den Fernseher mal ausgemacht, weil da habe ich mir gesagt, Moment mal, Mensch wie Gott, irgendwie, das ist doch Gotteslästerung. Das kann ich doch nicht machen. Ich kann doch nicht eine Serie gucken, obwohl die Serie habe ich geguckt, aber nicht diese Folge, da habe ich dann immer weggeschaltet, wo gesagt wird, dass der Mensch so ähnlich ist wie ein Gott. Und da habe ich dann immer weggeschaltet. Und irgendwann später, ne, man liest dann irgendwie etwas mehr in der Bibel, da merkt man, das ist auch ein relevantes Thema, in der Bibel ist. Denn diese Verheißung, Mensch wie Gott, hat jemand für sich in Anspruch genommen. Und jetzt lade ich euch ein, mit mir zusammen Johannes 10 ab Vers 31 aufzuschlagen. Und da sind wir genau in dieser Situation. Ich habe damals den Fernseher mal ausgemacht, weil ich habe mir gesagt, nee, das geht mir zu weit. Aber jetzt Johannes 10 ab Vers 31. Hier geht es um den Vorwurf der Gotteslästerung. So ist es in meiner Lutherbibel überschrieben. Da hoben die Juden abermals Steine auf, um ihn zu steinigen. Jesus sprach zu ihnen, viele gute Werke habe ich euch erzeigt vom Vater. Um welches dieser Werke willen wollt ihr mich steinigen? Die Juden antworteten ihm und sprachen, um eines guten Werkes willen steinigen wir dich nicht, sondern um der Gotteslästerung willen, denn du bist ein Mensch und machst dich selbst zu Gott. Jetzt interessant, wie Jesus mit dieser Situation umgeht. Jesus antwortete ihnen, steht nicht geschrieben in eurem Gesetz, Psalm 82, Vers 6, ich habe gesagt, ihr seid Götter. Wenn er die Götter nennt, zu denen das Wort Gottes geschah, und die Schrift kann doch nicht gebrochen werden, wie sagt ihr dann zu dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, du lästerst Gott, weil ich sage, ich bin Gottes Sohn. Bis hierhin erstmal, dachte ich mir. Wie bitte? Also Jesus, Gottes Sohn, ne? Also irgendwie ich Mensch, normal hier, ich kann nicht fliegen, ich kann nicht übers Wasser laufen, ich kann auch keinen 5000 Menschen aus 5 Fischen und 2 Broten etwas zu essen geben. Und hier sagt Jesus, er beruft sich nicht darauf, was er alles kann, auf seinen besonderen Status, sondern er beruft sich auf die Schrift, hier auf Psalm 82, Vers 6, den wir uns gleich nochmal kurz anschauen können, steht nicht geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter. Und da habe ich gesagt, das muss ich mir mal anschauen. Das muss ich mir etwas näher anschauen. Und dann gucken wir uns jetzt mal Psalm 82, Vers 6 an und danach dann noch einen weiteren Psalm. Weil, mir ist aufgefallen, es gibt in der Tat mehrere Texte, wo wirklich Mensch mit dem Attribut der Göttlichkeit versehen wird. Und für mich war das wirklich so ein Schwenk in meinem Glaubensleben. Ich dachte immer, nee, Mensch und Gott da oben. Aber in der Bibel steht es erstaunlicherweise einige Male anders. Psalm 82, Vers 6. Wohl habe ich gesagt, ihr seid Götter und allzumal Söhne des Höchsten. Also auch, schon in den Psalmen im Alten Testament steht hier ein Vergleich, Menschen, zu denen dieses Wort geschah, ihr seid Götter. Finde ich interessant. Im Psalm Asafs, war das jetzt nur rhetorisch gemeint? Ist das jetzt eine Ausnahme in der Bibel? Im Psalm 8, Vers 6 steht es ähnlich. Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Wieder dieser Bezug zu Gott. Ich kenne das eigentlich so wirklich noch ursprünglich aus meiner Kindheit. Nein, im Prinzip Gott, Ehrfurcht, wie es auch an sehr vielen Stellen in der Bibel ist. Gott wird angebetet, ihm sei Ehrfurcht. Aber es gibt auch diese Stellen, die ich deswegen so interessant finde, irgendwie nur wenig niedriger als Gott. Und dann ein weiterer Text, aber erstmal der letzte in diesem Zusammenhang, 1. Mose 27 oder 1. Mose 1, Vers 27. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Das, was sich uns jetzt hier aufdrängt, warum steht das da eigentlich so drin? Es scheint ja Gott wichtig zu sein. Was mir hier aufgefallen ist bei dieser Thematik, ich habe es vorher angesprochen mit der Dreieinigkeit, wo ich sehr viele Aufsätze gefunden habe, die 100 oder 200 Seiten umfasst haben, wo dann unterschiedliche Bibeltexte untersucht wurden, wo ich sage, ja, das ist mir nachvollziehbar. Warum wird dieses Thema eigentlich nicht etwas exponierter behandelt? Wie stehen wir als Menschen nun im Verhältnis zu Gott? Oder wie sieht Gott uns Menschen eigentlich im Verhältnis zu ihm? Und diese Texte finde ich mehr als interessant. Ich gehe noch einmal in Johannes, Johannes 17 und die Verse 20 bis 23. Johannes 17, Vers 20 bis 23. Es ist das hohe priesterliche Gebet. Ich bitte aber nicht alleine für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebtest, wie du mich liebst. Auch wieder, ist das jetzt Einigkeit? Also irgendwie ist das für mich unheimlich schwer zu greifen, vorzustellen. Wir haben vorhin gesungen, die Gott lieben werden sein wie die Sonne. Kann ich mir das eigentlich vorstellen? Irgendwie ist das total ungriffig. Und ich glaube, in einem Monat irgendwie, wenn diese Predigt hier vorbei ist und sie vielleicht ganz weit weg im Hinterkopf ist, dann hat man das zumindest nicht präsent. Werden wir sein wie die Sonne? Sind wir ähnlich Gott? Gott möchte, dass wir ähnlich sind. Er hat uns ursprünglich ähnlich zu ihm geschaffen. Wie sieht das aus? Weil wir fühlen uns ja eigentlich anders. Also ich fühle mich zumindest anders. Ich fühle mich nicht immer oder fast eigentlich immer nicht sehr ähnlich im Vergleich zu Gott. Aber Gott betont hier eigentlich, dass er uns anders geschaffen hat und dass es auch anders da sieht. Und so sieht er uns auch. Das war die erste Verheißung in der Bibel. Was meint ihr, wo finde ich denn eigentlich die letzte Verheißung in der Bibel? Oder eine der letzten Verheißungen? Genau, ich höre da Offenbarung. Offenbarung, das letzte. Ja? Möchtest du mal lesen?
Er spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald, Amen, komm, Herr Jesu. Die Gnade des Herrn Jesu sei mit allen.
Ja, richtig, kann man sagen, das war ja auch die Verheißung, die angesprochen wurde. Ja, ich komme bald. In der Tat, das ist die letzte. Jetzt gehe ich mal wieder auf den Gedanken, was ist denn eigentlich die größte Verheißung? Am Anfang wurde ja von Satan geäußert. Finden wir da irgendwie ein Pendant in Offenbarung? Eine Stellungnahme dazu, was Gott eigentlich davon hält? In der ganzen Bibel? Ich gehe jetzt mal erstmal von hinten weiter zurück. Offenbarung 22, Vers 5. Und es wird keine Nacht mehr sein und sie bedürfen keiner Leuchte und nicht des Lichts der Sonne. Denn Gott der Herr wird sie erleuchten und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hier steht nicht, und sie werden durch Gott regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hier steht, und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist doch eigentlich das, was der Mensch will. Der Mensch will eigentlich nicht irgendwie, und dieses Bild gibt es ja sehr häufig in der Öffentlichkeit, ewige Leben, dann bin ich auf einer Wolke und da steht doch irgendwie, wir werden den ganzen Tag Gott loben. Wir haben eine Harfe, auf der wir spielen. Das ist ja dieses Bild, was phasenweise draußen umhergeistert. In der Bibel steht es total anders. Natürlich werden wir ihn loben, aber hier steht auch, wir werden regieren. Also diesen Impuls, dieses Bedürfnis, was wir haben, das wird durch die Bibel eigentlich aufgegriffen. Was in der Offenbarung sehr häufig angesprochen wird oder der Text, der am häufigsten angesprochen wird von unserer Seite, ist die Drei-Engels-Botschaft. Fürchtet Gott, gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Babylon ist gefallen. Wenn jemand das Tier anbeten wird, vom Wein wird wenn jemand das Tier anbetet, wird noch vom Wein des Zorns betrunken. Das ist, glaube ich, einer der häufigsten Texte in der Offenbarung. Aber der Text, der sich damit auseinandersetzt, Moment mal, was kriegen wir denn eigentlich? Was haben wir denn eigentlich für eine Verheißung? Und da lade ich euch ein, mit mir aufzuschlagen, der Text an die Gemeinde Laodicea. Das ist Offenbarung, jetzt muss ich mal gucken, jetzt habe ich die Verse hier aufgeschrieben, nur das Kapitel nicht, Sendschreiben an die Gemeinde. Dankeschön. Nee, das ist die Botschaft der drei Engel. Drei, Vers 14. Und da lassen wir einmal diesen Text wirken als Replik gerade auf den Text in Genesis, also die Verheißung Satans. Und dann gucken wir jetzt einmal, was Gott uns hier verheißt. Offenbarung 3, Abvers 14. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Die sieben Sendschreiben an die Gemeinden, die Gemeinden stehen ja für unterschiedliche Epochen von Gottes Gemeinde und die Laodicea-Gemeinde ist die Endzeitgemeinde. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist, ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tu Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür. Dieser Text ist bei mir in der Bibel übrigens schwarz und fett markiert. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Vers 21, dieser Text ist nicht fett markiert. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Es ist also nicht so, dass Gott nur auf dem Thron sitzt und wir den ganzen Tag vor ihm Lieder singen werden. Hier schreibt er eine Verheißung an die letzte Gemeinde. Gott lädt uns ein, mit ihm auf seinem Thron zu sitzen. Und das ist nicht einfach, ich sag mal, ein Hirngespinst von Satan, was er in den Raum gestellt hat. Hier sagt Gott, wer überwindet, der wird mit mir auf dem Thron sitzen. Und was wir hier auch vorher noch lesen, in Vers 17, dass du elend, jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Hier macht Gott der Gemeinde den Vorwurf, du weißt nicht, dass du arm bist, blind und bloß. Im Sündenfall ist es noch so, ich habe mich versteckt. Warum hast du mich versteckt? Ja, ich war nackt, ich war blind und bloß. Hier ist es auf einmal so, Gott sagt der Gemeinde, du erkennst noch nicht mal, dass du blind und bloß bist. Also genau das Gegenstück. Satan sagt, verstoße gegen Gottes Gebot, mach nicht das, was Gott gesagt hat, iss die Frucht. Hier sagt Gott, wenn du überwindest, dann wirst du mit mir auf dem Thron sitzen. Was ist denn dieses Überwinden? Die letzten zwei Bibeltexte heute an dieser Stelle. Einmal Römer 12, Vers 21. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Die erste Anweisung. Also da geht es nicht darum, dass wir irgendwie jemand anderen überwinden müssen, sondern vielleicht auch im Zusammenhang mit der geistigen Gottesrüstung, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern wir müssen uns selbst überwinden. Und in Matthäus 5, in der Bergpredigt, ab Vers 3, selig sind die, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Und in Vers 10, selig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Auch hier kriegen wir wieder einen Anhaltspunkt, in welche Richtung wir gehen sollen. Hier geht es nicht darum, selig sind, die für die Gerechtigkeit kämpfen, die für die Gerechtigkeit eintreten. Hier steht, selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Ich komme zu einem kurzen Fazit. Wir sehen die Distanz zu Gott. Satan möchte uns auch suggerieren oder er suggeriert uns immer wieder, Gott ist ganz weit weg und wir haben uns von Gott entfernt. Gott stellt aber immer wieder in der Bibel dar, wie nah wir ihm doch eigentlich sind, wie nah er uns zu sich geschaffen hat. Satan versucht uns zu suggerieren, Gott ist ein autoritärer Herrscher, er ist da oben und wir müssen irgendwelche Dinge machen, die schlecht für uns sind, die wir überhaupt nicht mögen und sei es auch, dass wir im Himmel auf unseren Knien rumrutschen. Aber hier ist dargestellt, Gott ist alles andere als ein autoritärer Herrscher, sondern er nimmt uns sogar mit auf seinen Thron. Überwindern wird die größte Belohnung der Bibel verheißen. Überwinden bezieht sich jedoch auf etwas anderes als gegen andere, sondern auf mich selbst. Und der letzte Gedanke, der mich so etwas traurig macht, die Ausarbeitung, dass der Mensch letztendlich Gott ähnlich ist und dass Gott auch will, dass der Mensch ihm ähnlich ist, wird theologisch kaum beachtet im Vergleich zu anderen theologischen Fragestellen, wie zum Beispiel, ich sag mal, der Trinitätslehre. Und ich hoffe, dass wir dann eben auch in unserem Alltag es schaffen, uns immer wieder daran zu erinnern, dass Gott uns bei sich haben will, dass Gott möchte, dass wir ihm ähnlich sind. Gott hilf uns dabei, dass wir dieses präsent haben, nicht vergessen und auch anwenden. Amen. So, kleine Frage jetzt die Kinder. Wie ist es mit den Bildern? Seid ihr da fertig oder seid ihr noch in der Produktion? Habt ihr was? Ja, dann kommt mal nach vorne. Ich kann auch mal zeigen, was in den anderen Gemeinden gemalt worden ist. Ich fand das zumindest originell. So. Also, was hast du gemalt? Das ist schön. Also eine Superkraft. Hier ist eine Superkraft. Was ist da eine Superkraft? Im Erdboden versinken. Okay. Aber dann auch wieder rauskommen, oder? Okay, also im Erdboden versinken, wieder rauskommen. Und was würdest du dafür hergeben? Du würdest dafür Mathematik hergeben und auch Querflöte. Also das sind halt Daten. So, was haben wir hier? So, was ist hier die Superkraft, die du gerne hättest?
Mit Tieren sprechen.
Mit Tieren sprechen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Und dafür würdest du dein Klavier hergeben. Okay. So, und was hast du? Du hast Bäume gemalt, oder?
Ja.
Ne? Was ist hier deine Superkraft? Was möchtest du gerne können? Bäume umschmeißen. Und was würdest du dafür tun, dass du Bäume umschmeißen kannst? Die Eisenbahn. Du würdest eine Eisenbahn nehmen, damit du Bäume umschmeißen kannst. Ich glaube, das würde ich auch machen. Ich habe so eine kleine Eisenbahn zu Hause. Okay. Ich zeige noch einmal kurz irgendwie so zwei Beispiele, die aus den anderen waren. Da kamen auch sehr gute Vorschläge. Irgendwie einmal hier, also super stark. Ein Kind wollte super stark sein und hat dann hier 1 Trilliarde Euro hingeschrieben. Also wenigstens wurde der Wert entsprechend auch... Was haben wir noch? Das hier ist auch nicht schlecht. Unsichtbarkeit, 1 Million Euro. Und irgendwie schwingen wie Spider-Man. Und da hat er geschrieben, er wird dafür sogar sein Handy hergeben. Gut, das sollte uns aber auch wirklich vor Augen führen, was Gott für uns getan hat. Und wir können eben diese Verheißung in Anspruch nehmen für etwas anderes. Eben nicht nur für Handy, Geld, sondern für etwas anderes. Allmächtiger Gott, unser lieber Vater im Himmel, du bist heilig, du allein bist anbetungswürdig. Unser Alltag soll gekennzeichnet sein durch Anbetung. Gottesdienst ist nicht nur am Sabbat, nicht nur am Sabbatmorgen in diesen 2 Stunden. Unser Alltag soll durch Anbetung gekennzeichnet sein. Und wir können gar nicht erfassen, wie deine Allmacht ist. Du bist ewig, du willst diese Ewigkeit mit uns teilen. Du willst uns auch an deiner Regierung teilhaben lassen. Du willst mit uns zusammen auf dem Thron sitzen. Du hast alles geschaffen. Auch das können wir uns gar nicht richtig vorstellen. Und trotzdem möchtest du uns etwas geben, was unsere Vorstellungskraft deutlich übersteigt. Danke dafür und dafür seist du angebetet. Hilf uns dabei, dass wir die Bibel richtig verstehen. Ich muss sagen, dass mir jetzt in letzter Zeit deutlich geworden, dass es sehr häufig so ist und dass sehr viele Texte darin enthalten sind, die nur schwer zu verstehen sind, die ich auch vielleicht gar nicht verstehe. Aber du hast uns die Bibel gegeben als dein Wort und jeder kann damit etwas anfangen und jedem sagst du dadurch etwas. Durch schwere Texte und durch einfache Texte. Lass uns durch dein Wort bewegt sein, beweg uns in die richtige Richtung und mach uns offen dafür. Segne uns, wenn wir hier auseinandergehen und lass uns immer gegenwärtig sein, dass du uns nah bist, dass du uns nah sein möchtest und dass du uns auch so geschaffen hast und uns auch so ausstatten möchtest, dass wir dir nah sind. In Jesu Namen. Amen.